Gut, dann beginne ich mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene Woche. Wir hatten uns den Ausgangspunkt der Vorlesung und einige methodologische Dinge klargemacht. An sich klingt die Sache einfach. Es gibt neben kanonischen Titeln und Autoren und Inhalten auch kanonische Textformen des Faches Philosophie. Das denken wir aber weniger mit, als es vielleicht richtig und interessant wäre. Und genau auf diese Frage nach den Textformen, was daran kanonisch ist und was man ablesen kann, auch am Wandel dieser Textform, richtet sich diese Vorlesung. Denkt man jedoch ein wenig darüber nach, was es hieße, eine Geschichte der philosophischen Textformen zu erzählen und sie auch zu reflektieren, so wird es rasch verwirrend. Weder ist von vornherein klar, was Philosophie nun wohl genau wäre, wahre Gedanken, wichtige Gedanken, neue Gedanken, Theorien, eine Wissenschaft. Noch ist die Sache mit den Textformen so einfach einzugrenzen. Ist tatsächlich nur in Buchstaben Geschriebenes gemeint? Gehört nicht Mündliches oder mindestens aufgezeichnetes Mündliches und gehören nicht Zahlen, Zeichen, Bilder auch zur Philosophie? Ist jede Alltagsäußerung eines sogenannten Philosophen bereits Philosophie? Und können nicht auch Nicht-Philosophen philosophisch Hochrelevantes schreiben oder sagen? Was ist überdies mit den vielen verschwundenen, verlorenen, zerstörten Texten der Theoriegeschichte? Und was ist vor allem mit den vielen Texten, die aus den deutlich weniger gut greifbaren Gründen interner Spielregeln im Gesagten nie der Ordnung der philosophischen Texte, also der Ordnung des philosophischen Diskurses, zugerechnet werden würden? Aus Gründen etwa des schlichten Verfehlens der Gelingensbedingungen der literarischen Form Theorie. Zum Beispiel hinreichend theoriehaltig, hinreichend gedankenreich, argumentativ gehaltvoll genug und so weiter in Textform gesetzt worden zu sein. Wir hatten diese Masse schwieriger Fragen in Teilen besichtigt und für die Zwecke unserer Vorlesung einige Entscheidungen getroffen. Wir definieren vorerst nicht, was Philosophie ist, sondern wir betrachten bis auf Weiteres erst einmal das als Philosophie, was als Philosophie bezeichnet wird. Nicht zuletzt lassen wir damit offen, ob es die Philosophie oder eine Einheitlichkeit in den historischen Praktiken des Philosophierens und des philosophischen Textkonsums, der philosophischen Textarbeit etc. überhaupt gibt. Desgleichen haben wir darüber nachgedacht, wie man unseren Gegenstand Textformen präzise eingrenzen könnte, und es zeigte sich auch das als sehr schwierig. Ich hatte gezeigt, dass die Rede von Texten als Gegenstand der Philosophie nicht einfach auf Geschriebenes beschränkt werden kann, beziehungsweise dass es bei genauerem Nachdenken unter Umständen eines philosophisch erweiterten Schriftbegriffs bedürfen würde, wollte man sagen, dass alle philosophischen Texte, etwa auch Aufzeichnungen von Vorträgen oder gesprochene Dialoge oder logische Diagramme etc. etc., etwas Geschriebenes sind. Für die Zwecke der Vorlesung schieben wir aber auch diese Einsicht und das daran hängende große Problem- und Theoriethema, nachdem wir das besichtigt haben, und ohne es zu vergessen, beiseite. Fürs Erste, auch hier eine pragmatische Entscheidung, verwenden wir einen alltagsnah engen Schriftbegriff, der mehr oder weniger das Geschriebene und oder Archivierbare meint. Also Hingeschriebenes in Buchstabenformat und einige der irgendwie uns sehr vertrauten, anverwandten, ähnlich hantierbaren Phänomene. Klargemacht hatten wir uns des Weiteren, wie unbefriedigend rein soziologische, rein literaturwissenschaftliche oder auch wissenschaftshistorische Erklärungsperspektiven bleiben, die den Wandel von Textformen und von historischen Üblichkeiten des philosophischen Textgebrauchs beispielsweise durch die Interessen oder Absichten einzelner Autoren oder Akteure oder auch durch die Interessen oder Mentalitäten ganzer Akteursgruppen bis hin zum Stil sogenannter Denkkollektive die man sich sozusagen als aus Akteuren zusammengesetzt vorzustellen hätte, erklären. Menschen sind nicht unwichtig für das So-Sein und den Wandel von Theoriebildung. Wichtig sind vor allem aber die Texte selbst, die alt sein können oder anonym oder vielleicht sogar als Zufallsprodukte daherkommen und dennoch enorme Wirkung entfalten könnten. Man nehme innerhalb der Philosophie etwa die sehr alten Bruchstücke als Beispiel, um die es heute gehen soll. Unbefriedigend sind auf der anderen Seite aber auch übergeordnete Erklärungsgrößen, die sich genau auf diese Welt der Texte selbst beziehen. Erklärungsgrößen wie Ideen, geistesgeschichtliche Entwicklung, wissenschaftlicher oder disziplinärer Fortschritt. Und unbefriedigend ist überhaupt die Annahme, in der Theoriegeschichte gehe letztlich das eine stets irgendwie logisch, argumentativ konsequent oder auch nur kontinuierlich aus dem anderen hervor, auf der Ebene von Textinhalten. Ich hatte an diesem Punkt gegen Soziologie, Stichwort Menschen, und Literaturwissenschaft, Stichwort Textinhalte, gleichermaßen dafür plädiert, mit einem extrem nüchternen Instrumentarium zu arbeiten, nämlich mit dem Begriff des Diskurses, so wie er von dem Wissenshistoriker Michel Foucault geprägt worden ist. Foucaults Diskursbegriff kehrt die Optik gewissermaßen doppelt um. Er erklärt nicht Aussagen durch Menschen, aber auch nicht durch Ideen oder andere ideale Entwicklungen oder Strukturen oder Muster, sondern er betrachtet wissenschaftliche Disziplinen als Aussageordnungen, sogenannte Diskurse. Und diese Ordnungen betrachtet er sozusagen zunächst einmal für sich. Was das dann ontologisch auch immer heißen möge, also was auch immer dann sozusagen hinter diesen Ordnungen vorzustellen wäre, das wird zunächst einmal methodologisch absichtsvoll ausgeklammert. Diese Ordnungen erscheinen bis zu einem gewissen Grade autonom, durchaus kontingent, das heißt nicht irgendwie in vorhersehbare Entwicklungen eingebunden, überhaupt nicht sozusagen in glatte Wellen der Sinnentwicklung hineingetaucht, sondern als etwas, das sich möglicherweise ruckartig und unter Umständen keineswegs per se sinnvoll oder gar fortschrittlich wandelt. Die historische Analyse, der historische Vergleich von Diskursen, also Aussagen, sofern sich aus ihnen verbindliche Redeordnungen herauskristallisieren, zielt auf die harten Grenzen des Sagbaren. Welche Aussagen waren Lesern in einer Zeit gar nicht erst zugänglich? Welche waren durch Zwänge, durch Vorgaben, nur so und nicht anders möglich, etc.? Vor allem aber zielen Analyse und Vergleich von Diskursen auf die, oder man sollte sagen, auch eben auf die kaum spürbaren, weichen Grenzen dessen, was in einer Zeit in einem bestimmten Zusammenhang Wirklichkeitswert hatte. Als Wissens- und Theoriehistoriker hat Foucault stets damit gespielt, möglichst genau zu sein, bezogen auf dieses Weiche. Und er hat seine Verfahren in dieser Hinsicht, bewusst provokativ, als positivistisch bezeichnet. Der Diskurs, so eine Definition, die ich gewissermaßen nochmal nachliefere zu der letzten Sitzung, der Diskurs ist kein Bewusstsein, das seine Vorhaben in der äußerlichen Form der Sprache unterbringt, schreibt Foucault. Er ist nicht, er ist nicht eine Sprache plus Subjekt, das die Sprache spricht. Es ist eine Praxis, die ihre eigene Form der Verkettung und der Abfolge besitzt. Zitat Ende. Ziel dieser Vorlesung ist es nicht, die ganze Foucault'sche Theorie des Diskurses vor Ihnen auszurollen, zumal wir mit der Frage nach den Textformen eine Seite des Diskurses betrachten, die Foucaults Aussagenanalyse nicht in den Mittelpunkt gerückt hat. Halten wir aber fest, dass der Begriff Diskurs bestimmte allzu naheliegende Klischees hinsichtlich der Deutung von philosophischer Theoriegeschichte vermeiden hilft. Und halten wir im Blick auf unsere Vorlesung, Dialog, System, Fragment, Aphorismus, Essay, kleine oder eine Geschichte der Textformen der Philosophie fest. Es gibt einen gemeinsamen Nenner all der Einstiegsüberlegungen, die ich beim letzten Mal angerissen hatte. Wenn wir nach dem Wandel der Philosophie als Wandel der kanonischen Textformen des Philosophierens fragen, so sollten wir methodisch möglichst wenig in sich bereits verfängliche Voraussetzungen machen. Also alles, was ich vorgeschlagen hatte, auch diese pragmatischen Umgangsweisen mit großen Fragen, laufen darauf hinaus, ein Stück weit, ja, eine bewusst künstliche, möglicherweise Voraussetzungslosigkeit beim Blick auf Materialien zu schaffen. Heute soll es um die frühen altgriechischen Monumente der sogenannten Vorsokratiker gehen. In Philosophiegeschichten werden sie gern als Anfang des europäischen Philosophierens hingestellt, diese Texte. Und in der Tat haben wir mit den fraglichen frühen, oft recht kurzen, in andere Texte eingebettet auf uns gekommenen Textschnipseln dieser sogenannten Vorsokratiker die vielleicht älteste literarische Form vor uns, in welcher Philosophie überhaupt anfällt. Zugleich ist aber schon die Frage, ob es wirklich eine literarische Form ist, die wir da vor uns haben, da sie allenfalls in Teilen durch einen schreibenden Verfasser absichtsvoll so gewählt worden ist. Die Form, um die es damit geht, an der Grenze zu so etwas, was wir literarische Form nennen könnten, eigentlich diesseits davon, ist die fragmentarische Form. Und zwar wäre hier zunächst zu sprechen von dem Fragment in seiner wörtlichen Bedeutung, eines aufgrund äußerer Widerfahrnisse ungewollt bruchstückhaften Textstücks. Also eines Textstücks, das nicht aufgrund irgendwelcher Gattungsregeln so und nicht anders ist, sondern weil es zerstört wurde oder unvollständig überliefert ist. Ob das buchstäblich Fragmentarische in diesem Sinne überhaupt eine Gattung ist, fragt sich also, denn es steckt dahinter sozusagen wenig Stilisierungsentscheidung. Es ist eine Art Sammelbegriff für alles irgendwie übrige, versehrte, was sich in der Überlieferung findet. Das heißt, sofern wir reden von den tatsächlich durch die Überlieferung offenkundig beschädigten, verstümmelten oder, wie man fachsprachlich auch sagen würde, korrumpierten Texten, hat die Kategorie des Fragments etwas von einer sehr offenen und behelfsmäßigen Bestimmung. Jenseits des verstümmelten oder verfälschten, aber als authentisch überlieferten, kommt hinzu, dass wir für die antike Philosophie durchweg die lediglich indirekte Überlieferung als Normalfall haben. Also die Form, in der diese Texte auf uns gekommen sind, ist sozusagen die normale Form. Es ist also gar nicht einfach zu sagen, welche von diesen Texten jetzt, ich sag mal, tatsächlich verstümmelt sind oder verstümmelter als die anderen, sofern wir immer mit irgendwie einer indirekten Überlieferung zu tun haben. In dem Fall der indirekten Überlieferung gibt es also durchaus auch normale Formen, in der wir Kenntnis bekommen davon, dass es da sozusagen theoretische Überlegungen irgendwo gibt oder gegeben hat. In diesem Fall berichtet ein Text unter Umständen einfach durch eigene Prosa, jemand habe dieses oder jenes gelehrt. Und in diesem Text verschwimmt dann der Anspruch, Originalformulierungen wiederzugeben mit der bloßen Umschreibung aus zweiter Hand. Also wenn ein Autor A erzählt, ja, da war da der Thales und der hat das und das gelehrt, dann ist in solchen Texten erkennbar, für den Text, der uns dies mitteilt, es keine klare Aufgabenstellung, das, was der andere gesagt hat, zum Beispiel durch Zitatkennzeichnung oder dergleichen, scharf von dem zu trennen, was seine eigene Umschreibung ist. Wie nah wörtliches Wiedergeben und bloßes Umschreiben in eigenen Worten beieinander liegen, werden wir nachher an einigen Beispielen sehen. Sie liegen beieinander und man kann beides schwer auseinanderhalten, unter anderem, weil es in antiken Texten, das können wir feststellen an diesen Texten, keine für unsere heutigen Maßstäbe wirklich eindeutigen Zitierspielregeln gibt. Man kann erkennen, ob ein antiker Text sozusagen von etwas anderem spricht, was er berichtet, oder aber ob er selbst programmatisch in eigenem Namen postuliert, aber die Übergänge sind für uns ungewöhnlich schwer zu erkennen. Der allgemeine Gattungsbegriff des Fragments ist auch vor diesem Hintergrund dieser sozusagen ohnehin stille postartigen Vermittlungslage oder Übermittlungslage extrem weit. Eine literaturwissenschaftliche Definition, ich entnehme sie dem historischen Wörterbuch der Rhetorik, lautet wie folgt. Zitat: Literarische Texte können als Fragment bezeichnet werden, wenn sie an mindestens einer Stelle ihrer gegebenen oder ideellen Struktur eine Unterbrechung aufweisen. Der Begriff benennt den heutigen Sprachgebrauch nach den Teil einer abwesenden Ganzheit, ohne doch schon ihren Status als vergangen, als nie gewesen oder als erst im Entstehen begriffen festzulegen. Sodass er, also der Fragmentbegriff, sowohl das unvollständig Überlieferte als auch das unvollendet Zurückgelassene abdecken kann. Zitat Ende. Dieses sowohl als auch bezeichnet eine heikle Doppelung innerhalb des Fragmentbegriffs. Er ist gewissermaßen in sich gespalten. Er meint das, was aus kontingenten Gründen unvollständig vorliegt, ruiniert durch historische Umstände, von der Unleserlichkeit zerfallender Schreibuntergründe bis zu Fehlern und Verlusten beim Abschreiben und Aufbewahren oder diesen indirekten Vermittlungsverfahren. Er meint aber auch die schlicht in der Werkstatt eines Autors unvollendet liegen gebliebenen Dinge. Also sagen wir, die lediglich angefangenen Werke oder Arbeiten. Und, das wird in dieser Definition nicht so deutlich gesagt, aber das ist natürlich mitgemeint, somit kann der Fragmentbegriff auf der anderen Seite auch das im Schreiben absichtsvoll Unterbrochene oder Unbeendet Gelassene bezeichnen. Das heißt, das absichtsvoll verfertigte Bruchstück. Also das Bruchstück, das regelrecht als literarische Form funktionieren soll. Und wir haben zwischen diesen verschiedenen Formaten durchaus denkbare Übergänge. Halten wir zunächst fest, für die Zwecke der Vorlesung heute, dass das antike Fragment nicht von dieser zweiten Art ist. Also von dieser absichtsvoll hergestellten Unfertigkeit. Soweit wir wissen, wurde im Griechischen zwar häufig die hingeschriebene Sprache kunstvoll verdichtet, verknappt, nicht zuletzt aufgrund der klanglichen Effekte, die erzielt wurden, also Hebungs- und Senkungseffekte und im Blick auf den Rhythmus eines Textes als zu sprechender Text, hat man sehr kunstvoll Sprache sozusagen verdichten und kompakt machen können an Stellen, also ein Stück weit so schreiben können, wie wir das heute eher von Lyrik kennen. Man stellte jedoch damals nicht in stilisierender Absicht gleichsam künstliche Fragmente her. Ich betone das so sehr, weil wir mehr als 2000 Jahre später in der romantischen und nachromantischen Moderne um und ab 1800 eine regelrechte Welle dieses absichtsvoll fragmentarischen Schreibens in der Philosophie beobachten können. In einer späteren Sitzung werden wir uns das näher ansehen. Wir werden also auf das Fragment nochmal zurückkommen unter diesem Vorzeichen des bewusst erzeugten Fragmentarischen. In der Antike jedoch haben wir hier, wenn man so will, tatsächlich ein anderes Format vor uns. Die Antike kennt zwar die kurze literarische Form, auch die Verdichtung, die so aphorismusartig funktioniert, aber in der Antike sollen hier im Prinzip Gedanken in sprachlich ganze Einheiten verfasst werden. Und insofern sind wir tiefgreifend mit beschädigten, mit abgerissenen Sätzen und mit Bruchstücken konfrontiert, denen etwas fehlt, wenn wir sehr, sehr kurze Bausteine mit großer Sicherheit ursprünglich vollständigerer Texte aus der Antike vor uns haben. Die Fragmente der Vorsokratiker. So heißt die von Hermann Diels und Werner Kranz zusammengestellte, kommentierte und übersetzte dreibändige griechisch-deutsche Quellensammlung, welche als eine der weltweit anerkannten Referenzausgaben diese ältesten aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus stammenden Texte der philosophischen Überlieferungen, von denen ich hier spreche, enthält. Dieses Werk, das in erster Auflage 1903 erschienen ist, vereinigt, wie der Herausgeber Kranz in der Vorrede zur 5. Auflage mittels eines Zitates versichert, alles, was von der vorsokratischen Philosophie übrig ist. In einem Werk. Das, nochmal Zitat Kranz, insofern kein Philologe, kein Philosoph entbehren kann. Zitat Ende. Dass der Diels Kranz tatsächlich unentbehrlich ist und in einem unübersichtlichen Bereich Standards geschaffen hat, merken Sie daran, dass man 1948 die Vorsokratiker-Ausgabe von Diels Kranz komplett ins Englische übertragen hat und dass man auch im englischen Zusammenhang nach der so geschaffenen analogen Ausgabe Diels Kranz zitiert. Und soweit ich weiß, ist es auch im Französischen die Referenzausgabe, also dann jeweils übertragen aus dem Griechisch-Deutschen ins Griechisch-Englische bzw. Griechisch-Französische. Sie merken es auch daran, und das ist vielleicht der wichtigere Punkt, dass die Anordnung und bis zu einem gewissen Grade auch die Form der Fragmente der Vorsokratiker durch Diels Kranz geprägt ist und man muss im Grunde sagen, ein Stück weit mitgeschaffen wurde. Die Darstellung der fragmentarisch vorliegenden Überlieferung ist auf charakteristische Weise dreigeteilt. Wir haben im ersten Band einen Teil A, der heißt Anfänge. Wir haben einen Teil B, die Fragmente der Philosophen des 6. und 5. Jahrhunderts und unmittelbarer Nachfolger. Ein weiterer Teil enthält die ältere Sophistik und wir haben dann im Teil C ein umfangreiches umfangreiches Register zu dem gesamten Werk. Also A, B, C plus Register. Geordnet sind innerhalb dieser Sammlung die Textstücke sehr unterschiedlicher Länge nach Autoren. Einzeln oder in Gruppen ist ihnen je ein Kapitel zugeordnet und diese Kapitel sind durchnummeriert. Wir schauen uns das jetzt relativ genau an, weil es ist nicht trivial für die Typik letztlich dessen, was wir als Denken der Vorsokratiker kennen und diskutieren, wie hier Zusammenhänge erzeugt und Texte lesbar gemacht werden. Durchnummeriert war das Stichwort, also nach Autoren jeweils Kapitel, und diese sind laufend durchnummeriert. So finden sich in der Abteilung B, also diese Philosophen des 6. und 5. Jahrhunderts, etwa Nummer 11, Thales, Nummer 12, Anaximandros, 13, Anaximenes, 14, Pythagoras und so fort. Bis 56, Simon, Mynonides, Euphranor, 57, Lykon und schließlich 58, Pythagoreische Schule. Letzteres, Pythagoreische Schule, erweist sich dann als ein Kapitel mit ausnahmsweise 5 Unterkapiteln. Sie merken dieses Schema, Durchnummerierung, unterschiedliche Größe, meistens ein Autor, oft aber auch mehrere Autoren, unter Umständen sogar eine Schule unter einer Überschrift. Dieses Schema ist einer heterogenen Materiallage flexibel angepasst. Es werden teils Texte etwa zu Gruppen gebündelt, aber Autorenorientierung ist ein durchlaufendes Ordnungskriterium. Im Inneren jedes Autorenkapitels findet sich dann eine weitere Einteilung, die vergleichsweise streng eingehalten wird. Jedes Mal gibt es auf dieser Gliederungsebene unter dem Autorennamen drei Abschnitte. Leben und Lehre, das ist der Abschnitt A, gegebenenfalls Schriften, also die Unterüberschriften in diesem Abschnitt können dann schon wieder variieren, je nach Materiallage, also A, Leben und Lehre, B, Fragmente, manchmal mit Unterrubriken innerhalb dieser Fragmente, die sind dann abgestuft, es gibt zum Beispiel manchmal die Rubrik Zweifelhaftes unter diesem Fragmentabteilung und dann gibt es eine Abteilung C, die ist überschrieben mit dem Stichwort Imitation etwa oder auch Anklang. Nehmen wir als Beispiel, wo es relativ ordentlich und überschaubar zugeht, weil viel Material vorliegt, das Kapitel 21 Xenophanes. Hier findet sich unter A ein beachtlich langer Teil von der Seite 113 bis 126. In diesem Teil A finden sich griechische Stellen der vielen unterschiedlichsten Autoren, die über Leben und Lehre, das heißt über Person und auch inhaltliche Position des Xenophanes, irgendetwas sagen. Mit jeweils genauen Nachweisen. Hier sehen Sie den Anfang dieses relativ langen A-Teils, Leben und Lehre, überschrieben. Viele Stellen, die hier oben, ja, abgekürzt, also die über den Lehrer, den Philosophen, den Theoretiker Xenophanes irgendetwas mitteilen. Es folgt dann der Abschnitt B. In diesem Fall reicht er von Seite 126 bis 138, also durchaus auch eine gewisse Ausdehnung, der durchnummerierte Originalfragmente enthält. Und auf Seite 138 werden dann noch zwei zweifelhafte Fragmente aufgelistet. Dann folgt auf Seite 139 unter der Überschrift C, Imitation, weiteres Material. Was ist der Unterschied zwischen zweifelhaft, aber Fragment und Imitation? Es ist der Unterschied zwischen Zuordnung und Echtheit, der hier von den Herausgebern versucht wird zu treffen. Zweifelhafte Fragmente in B gelten als mögliche Originalformulierungen. Es sind Funde, welche die Herausgeber dem Xenophanes zuweisen, aber mit einer gewissen Restunsicherheit. Vielleicht stammen sie auch von jemand anders, der aber in eigenem Namen schrieb, also sich nicht als Imitator verhielt. Imitationen hingegen sind Passagen, in welchen antike Autoren dem Xenophanes etwas unterschieben und ihn gewissermaßen aus eigener Kraft nachzuahmen versuchen, ohne dass aus Sicht der Herausgeber tatsächlich dieser behauptete Originalbezug zu Xenophanes überhaupt besteht. Also das ist der kleine Unterschied zwischen zweifelhaft und Imitation. Sie sehen, wie diese Herausgeber sehr differenziert versuchen, dem Material einen gewissen Platz in einem werkartigen oder quasi-werkartigen oder nachfolgerartigen Imitationszusammenhang zu geben. Sehen wir uns die unzweifelhaften Fragmente B des Xenophanes an. So sind es, das soll auch hier nur ganz kurz gezeigt werden, unterschiedlichste Stückchen. Es finden sich längere, zusammenhängenscheinende Elegien, Klageverse und kurze Sillen. Hier unten gehen die Sillen los. Hier oben haben Sie immer das Griechische und hier haben Sie die Übersetzung, die genau eins zu eins zu diesem Textpäckchen gehört. Und die Fußnoten sind weitere Erläuterungen, Kommentare und so weiter. Teils funktionieren diese dokumentierten Texte grammatisch und inhaltlich in sich als ganze Sätze. Teils notieren die Herausgeber aber auch Auslassungszeichen oder sie fügen etwas ein, um etwas klarer zu machen. Bei den Auslassungszeichen fehlen aus Sicht der Herausgeber offensichtlich Worte oder Satzteile. Also das sind sozusagen echte Lücken und es wird vermutet, was da gestanden haben könnte, soweit man es vermuten kann. Manchmal werden auch aber einfach nur leergelassene Lücken markiert, sofern die Herausgeber sich sehr zurückhalten mit Spekulationen. Sie wollen also ganz offenkundig nichts hineinlegen, sondern ganz seriös, sozusagen minimalistisch rekonstruieren, was noch rekonstruierbar ist und den Rest offen lassen. Bleiben wir bei der Ordnung, die Diels Kranz anbieten. Wir haben hier einerseits die Logik einer gewissermaßen abgestuften Nähe zum Originalen. In Teil A, Leben, Lehre, Schriften, sind allein Fremdaussagen versammelt, die sich auf Person und Werk im Ganzen aus Abstand beziehen. Teil B versammelt Originales, teils mit einem gewissen herausgeberischen Zweifel versehen, dann als Original klassifiziert, das ist aber im Prinzip sozusagen philosophischer O-Ton. Und C versammelt das nachgeahmte Untergeschobene, also quasi O-Töne. Andererseits funktioniert dieses Werk, das die Texte präsentiert, nicht nur als Versuch, sozusagen die abgestufte Nähe zum Original herzustellen, auf verschiedenen Hinwegen, sondern es funktioniert auch als eine Art Dokumentation der Lücken. Man sieht, wie spärlich das ist, was man in vielen Fällen überhaupt nur weiß. Ich lege nochmal kurz diese Folie auf. Sie sehen hier Parmeniskos. Was für ein winziges Abschnittchen das nur ist. Hier, ja? Also es gibt ganz wenige Bemerkungen, die darauf hindeuten, dass es da eine Lehre gab, jemanden, der etwas Bestimmtes gelehrt hatte. Es gibt überhaupt keine B-Fragmente. Es gibt eigentlich, also hier verzichten die Herausgeber vollständig auf die Unterscheidung überhaupt nur von A, B oder C, weil es sozusagen nur Spuren sind, die sich überhaupt finden. Mehr gibt es nicht. In diesem Sinne funktioniert das Werk auch als eine Dokumentation der Lücken. Die drei Teile A, B und C sind keineswegs in allen Autorenkapiteln gegeben. Es gibt auch Kapitel wie dasjenige über Pythagoras beispielsweise, das lediglich über Leben, Schriften, Lehre berichtet, also quasi nur einen A-Teil enthält. Da steht dann auch noch kommentierend vorweg, ich zitiere jetzt Diels Kranz, die Herausgeber, die das am Anfang schreiben, da es keine Schriften des Pythagoras gab und überhaupt vor der Zeit des Philolaos nur mündliche Tradition der eigentlichen Schule bestand, so gibt es hier keine zuverlässige Doxographie. Die Biografie muss sich bei der früh beginnenden Legendenbildung im Ganzen auf die ältesten Zeugnisse bis Aristoteles und dessen Schule mit Auswahl beschränken. Die entscheidenden wichtigen Zeugnisse des Xenophanes 21b7, Heraklit 22b40, 81, 129, Empedokles 31b 129, Ion 36b 2 und 4 über Pythagoras bei diesen. Das steht da im Text. Sie lernen daraus etwas, was Ihnen vielleicht so nicht klar gewesen ist. Wenn Sie Lehrbücher irgendwie so einfache Philosophiegeschichten nehmen, da wird immer über die Lehre des Pythagoras berichtet, wie über Platon oder andere auch. Wir wissen original qualifiziert von Pythagoras nichts. Allerdings gibt es allerlei Überlieferungen über ihn. So, und jetzt nennen die Herausgeber diesen letzten Satz, ich habe ihn ausführlich mit diesen ganzen numerischen Nachweisen zitiert, die entscheidenden wichtigen Zeugnisse des Xenophanes, Philipp, Heraklit, Empedokles, Ion, über Pythagoras bei diesen. Die indirekte Überlieferung wird hier einerseits explizit konstatiert und neben der Auswahl von unübersetzten Ausschnitten aus Texten von Autoren bei Herodot angefangen, die über Pythagoras etwas gesagt haben, wird hier verwiesen auf einige prominente deren Bemerkungen zu Pythagoras sich nicht anderswo bloß, sondern ebenfalls im Diels-Kranz finden. Nämlich unter dem jeweiligen Autor als Originalfragment. Also das war der Hinweis auf Xenophanes, Heraklit, Empedokles, Ion. Hier finden Sie unter den Originalfragmenten auch die Fragmente, die sich auf Pythagoras beziehen. Schlagen wir nach. Ein Beispiel, das in dem Zitat eben als eines der entscheidend wichtigen Zeugnisse des Xenophanes über Pythagoras angegebene Fragment 21b7. 21 war die Ordnungsnummer des Xenophanes. Hier sehen Sie auch gleich, wie zitiert wird. 21 ist das Kapitel Xenophanes, B ist die Abteilung Fragment, 7 ist die Nummer des Fragments. Also 21b7 finden wir in diesem Xenophanes Kapitel Nummer 21 unter der laufenden Fragment Nummer 7. Dieses Fragment lautet, ich zitiere, jetzt will ich wieder zu anderer Rede mich wenden und den Pfad weisen. Und es heißt, als er, Pythagoras, einmal vorüberging, wie ein Hündchen misshandelt wurde, habe er Mitleid empfunden und dieses Wort gesprochen. Hör auf mit deinem Schlagen, denn es ist ja die Seele eines Freundes, die ich erkannte, wie ich ihre Stimme hörte. Ende des Zitats. Ich lege Ihnen das nochmal auf. Das ist das hier beginnende Stück. Geht hier oben weiter. Bis dahin. Hier sehen Sie übrigens gewisse Markierungen einer wörtlichen Rede im Griechischen. Also wörtliche Rede kann durchaus markiert sein. Und hier unten sehen Sie die Übersetzung 7. Jetzt will ich wieder zu anderer Rede mich wenden und den Pfad weisen. Und es heißt, als er, Pythagoras, einmal vorüberging, wie ein Hündchen misshandelt wurde, habe er Mitleid empfunden und dieses Wort gesprochen. Und dann kommt das Wort, hör auf mit deinem Schlagen. Denn es ist ja die Seele eines Freundes, die ich erkannte, wie ich ihre Stimme hörte. Hier spricht also Xenophanes, der ausdrücklich sagt, er wolle nun den Pfad weisen, womit er das, was folgt, als eigene Aussage markiert. Dies dürfte der Grund sein, dass Diels-Kranz die Stelle trotz des nachfolgenden Zitats auch als inhaltliche Aussage und Teil der Lehre des Xenophanes verbuchen. Es also unter Xenophanes als Originalstelle aufführen. Danach aber erscheint Pythagoras als Held einer kleinen Anekdote, in welcher Pythagoras seinerseits etwas sagt, nämlich diesen Spruch, er erkenne in der Stimme des misshandelten Hundes die Seele eines Freundes. Inhaltlich wäre zu diesem Fragment eine Menge zu sagen, sofern es hier keineswegs nur um den Appell an Respekt vor dem gequälten Geschöpf oder um Tierliebe gehen mag. Denn der Hund ist für die antike Philosophie eine überaus bedeutsame Figur. In verschiedenen Varianten firmiert der Hund nicht zuletzt als Spiegelbild oder Vorbild des Philosophen selbst. Fremden gegenüber sanftmütig, Gegnern gegenüber bissig. Das sind die Eigenschaften, die man dem Hund zuschreibt. Er kann selbst entscheiden, wann er beißt oder wann er sich sozusagen zivilisiert verhält. Also freiwillig sanft, obwohl er bissig sein könnte. Latent gefährlich, könnte man vielleicht auch sagen. Dazu ist der Hund eine ambivalente Erscheinung bezogen auf seine Teilhabe an Zivilisation und Kultur. Als verwildertes Straßentier ist er verachtet, gefürchtet, schlecht angesehen, vielleicht auch verkannt und bleibt insofern ein Grenzgänger. Ein Tier, das im Prinzip Kultur kennt, aber eben vielleicht jederzeit in die Wildheit zurückkehren könnte, wenn es will. Für die kynische Philosophie, die antike Bewegung des philosophisch radikalen Verzichts auf soziale Anerkennung und der Provokation der gesamten zivilisierten Lebensweise in der Polis, war der Hund, Kynos heißt Hund, geradezu das Sinnbild. Insofern ist diese kleine Anekdote dass Pythagoras gesagt haben soll, es sei die Seele eines Freundes, die er erkennt, wenn der gequälte Hund, seine Stimme erhebt, ist durchaus ausdeutbar und doppelbödig. Und es ist auch von Interesse, dass Xenophanes diese Geschichte einbaut in seine eigenen Überlegungen. Aber deuten wir das jetzt nicht inhaltlich aus, sondern lassen Sie mich für den Moment beim Äußerlichen bleiben und festhalten. Die von Diels Kranz gewählte Anordnung präsentiert also nicht nur Autoren und das, was ihnen zugeordnet werden kann, sowie Textstellen in ihrer mehr oder weniger gesicherten Gestalt und mit ihren mehr oder weniger gesicherten Status, bezogen auf Echtheit oder Indirektheit. Sie präsentieren uns auch nicht nur sehr getreulich die Lücken, die da sind, sondern die Herausgeber rekonstruieren im Ergebnis mit den vielen Erwähnungen, Rahmentexten, die Zitate oder Quasi-Zitate einbetten und den jeweils zu diesen wiederum säuberlich genannten Belegen und Findbarkeiten, die wir zum Teil im selben Buch dann auch schon gleich abdecken können, ganze Netzwerke, könnte man sagen. Hier wird gleichsam eine Art Kartografie angeboten, der intertextuellen Bezüge, aus denen das uns bekannte Gefüge des vorsokratischen Textuniversums besteht. Eben dieses Textuniversum als Universum von Bezügen wird ein Stück weit hergestellt durch diese feingliedrige und verweisreiche Art der Darbietung. Sie haben gesehen, wie relativ mühelos man mit dem standardisierten Verweissystem hantieren kann, gerade auch quer über Kapitelgrenzen hinweg. Hätten wir Zeit, könnten wir jetzt auch noch die anderen für Pythagoras als relevant erklärten Originalzitate im Dietzkranz nachschauen. Wir könnten Heraklit 22b 40, 81, 129 anschauen, Empedokles 31b 129, Ion 36b 2 und 4, und so weiter. Also nicht und so weiter. Das war die erschöpfende Aufzählung. Wir könnten uns das anschauen, nachschlagen und könnten mit diesem Werkzeug dann auch wieder die Autorenbezüge sozusagen knacken und intertextuelle Felder erschließen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch kurz, das ist natürlich eigentlich viel zu kurz, das wäre ein Thema für sich, etwas zur Übersetzung sagen oder zur Übersetzungsfrage. Wie man deutlich sieht, sind die Fragmente der Vorsokratiker primär für Nutzer vorbereitet, die des Griechischen mächtig sind und also mit den vielen, ja nicht nur als Nachweis angegebenen, sondern zum Teil eben auch in Ausschnitten abgedruckten griechischen Kontexten etwas anfangen können. Die Herausgeber haben sich darauf beschränkt, nur das Originale, Wichtige ins Deutsche zu übertragen. Und die ganzen anderen Dinge sind eine Mischung aus Verweisen oder auch präsentierten Ausschnitten. Das Buch bietet aber auch, nämlich für die B-Fragmente, Übertragungen ins Deutsche an und auch diese Übersetzungen, Übersetzungsvorschläge, wie Diels in seinem Vorwort ausdrücklich betont, sind ihrerseits womöglich kurz kommentiert an Einzelstellen. Also die Herausgeber markieren Schwierigkeiten, Zweideutigkeiten, registrieren mit Blick auf andere existierende Übersetzungen Fehlübersetzungen und teilen dem Leser auf der Ebene der Eindeutschung der altgriechischen Texte eine Menge an Wissenswertem mit. Damit ist die Quellensammlung auch für alle diejenigen bestens verwendbar, die sich nicht in die philologischen Einzelheiten vertiefen wollen oder können, sondern einfach nach einer gut begründeten deutschen Übersetzung mindestens der Originalfragmente suchen. Mit anderen Worten, Diels Kranz ist auch für Übersetzungen die erste Anlaufstelle und der Locus Classicus, der klassische Ort, also das zitierfähige Referenzwerk, an das man sich im Zweifel in der deutschsprachigen Philosophie hält. Wobei das natürlich keine Übersetzungsmonopole sind. Es kann gute Gründe geben, von bei Diels Kranz getroffenen Übersetzungsentscheidungen abzuweichen. Es gibt auch eine Fülle von Abweichungen von den Diels Kranz Vorschlägen. Sie sehen aber einerseits am kunstvollen Arrangement der frühen aus Texten heraus präparierten Textteile und indirekten Hinweise auf möglicherweise im Original einmal nachlesbar gewesenes oder mindestens gesagtes werkförmiges Denken, die Spuren der intensiven philologischen Anstrengung, die in den Diels-Kranz-Übersetzungen stecken. Und Sie sehen, dass es gute Gründe gibt, das zu tun, was in der Wissenschaft normalerweise getan wird. Wenn man abweicht von Diels-Kranz-Übersetzungen, weist man das aus. Man erklärt, warum. Oder man markiert zumindest, dass man an diesem Punkt andere Übersetzungsentscheidungen getroffen hat. Insgesamt empfehle ich Ihnen, mit Diels-Kranz zu hantieren. Auch lassen Sie sich von diesem Wimmelbild nicht erschrecken. Sie sehen, es ist eigentlich sehr klar gegliedert. Man kann gut darauf zugreifen und auch dieses Verhältnis zwischen griechischen und deutschen Texten rasch erschließen. Und zum anderen finden Sie dort auch eben Mini-Kommentare, zumindest Übersetzungsfragen betreffend. Und wenn Sie anderswo auf Übersetzungen stoßen, dann werden Sie auch häufig auf Verweise, sei es Abgrenzung, sei es Zustimmung zu Diels-Kranz stoßen. Halten wir im Blick auf dieses monumentale Sammelwerk auch fest, dass wir natürlich an dem allen ablesen können, dass es möglich ist, mittels einer ungeheuren Anstrengung hier so ein Textuniversum zu komponieren, zu konstruieren und auch sozusagen die Fragezeichen mitzumarkieren, die an all dem dranhängen. Dennoch bleibt es ein klar erkennbares Faktum, dass wohl kaum so sehr wie im Falle der Vorsokratiker Unentscheidbarkeit herrscht, ob es damals und in welchem Maße es damals überhaupt einen philosophisch zu nennenden, epistemisch irgendwie zusammenhängenden Diskurs namens Philosophie überhaupt gegeben hat. Oder ob es nicht der philologische Blick und der historisierende Diskurs des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ist, der diese kompakte Überlieferungslage in ihrer sinnfälligen, vermeintlichen Dichte von Wechselbezügen erst hat entstehen lassen. Auf der Suche nach einem davor der klassischen platonischen Texte und auf der Suche nach so etwas wie den ersten Anfängen des europäischen Denkens. Hier ist ja nicht zuletzt auch der Titel dieser Sammlung interessant. Vorsokratische Autoren, die Vorsokratiker. Hier sieht man sozusagen auf den Punkt gebracht die Geste, die dieses ganze Sammelwerk prägt. Man sucht nach dem, was davor war und konstruiert diese Textschicht ein Stück weit sehr säuberlich, sehr seriös, aber dennoch als Konstrukt. So, greifen wir nun endlich ein Stück weit auf das Inhaltliche zu und suchen wir, soweit das am Beispiel möglich ist, nach so etwas wie einer Theorie, wie sie in den vorsokratischen Texten Gestalt annimmt oder zumindest annehmen könnte. Ich wähle als Beispiel die im Kapitel 22 Herakleitos zusammengestellte Gruppe von Fragmenten. Insgesamt haben wir hier 139 B-Fragmente vor uns, also als echte Fragmente qualifizierte Stellen, inklusive einiger zweifelhafter. Und wenn wir jetzt näher hinschauen, dann stellen wir zunächst einmal vor allem fest, wie ein einziger durchgehender Text lassen sich diese Fragmente in ihrer Nummerierung nicht lesen und sie wären wohl wahrscheinlich auch in keiner anderen Reihenfolge als ein durchgehender Text zu lesen. Wir sehen, dass die Nummerierung im Prinzip systematisch angelegt ist. Manche nacheinander präsentierten Fragmente gehen ineinander über oder haben einen gewissen lassen einen inhaltlichen Zusammenhang ahnen. Die Herausgeber haben also versucht, inhaltlich Zusammengehendes zusammenzustellen. Aber wir haben Schwierigkeiten, hier einfach von einem Text zu sprechen. Nehmen Sie die ersten vier Fragmente als Beispiel. Die lese ich auf Deutsch kurz vor. Erstens. Für der leere Sinn aber, wie er hier vorliegt, gewinnen die Menschen nie ein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen, noch sobald sie ihn vernommen. Denn geschieht auch alles nach diesem Sinn, so gleichen sie doch Unerprobten, so oft sie sich erproben an solchen Worten und Werken, wie ich sie erörtere, nach seiner Natur ein jegliches zerlegend und erklärend, wie es sich verhält. Den anderen Menschen aber bleibt unbewusst, was sie nach dem Erwachen tun, so wie sie das Bewusstsein verlieren für das, was sie im Schlafe tun. Zweites Fragment. Darum ist es Pflicht, dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon der Sinn gemeinsam ist, leben die vielen, als hätten sie eine eigene Einsicht. Drittes Fragment. Etwas ergänzt seitens des Herausgebers. Die Sonne hat, wie sie erscheint, die Breite des menschlichen Fußes. Viertes Fragment. Bestände das Glück in körperlichen Genüssen, so müsste man die Ochsen glücklich nennen, wenn sie Erbsen zu fressen finden. Sie sehen, das ergibt keinen Ganztext. Also wenn man jetzt weiterlesen würde, würde sich das auch nicht sozusagen nachträglich zusammenfügen. Man möchte auch nicht von einem Patchwork-Text sprechen, denn hier klaffen Lücken und auch die Ebenen sind erkennbar unterschiedlich. Wir können hier einige Denkmotive allenfalls ahnen. Diejenigen, die vor sich hinleben, stoßen zu dem, was die philosophische Einsicht wäre, nicht durch. Den gemeinsamen Sinn aufzutun, erfordert einen Perspektivwechsel, weg von der vermeintlich eigenen Einsicht jedes Einzelnen. Und dann, auch das scheint als Motiv vielleicht durch alle vier Fragmente hindurch, die Sinne betrügen uns. Wer sich lediglich nach der eigenen Sinneswahrnehmung richtet, wird die Sonne für eine fußgroße Kugel halten. Oder auch, wie es im Fragment 9 dann später heißt, Esel würden Häckerling, also ein bestimmtes Getreide, dem Golde vorziehen. Also das Begehren, der Hunger in dem Fall, lässt uns irgendwas für wichtig halten, was möglicherweise für Nicht-Esel gar nicht wichtig ist. Ähnliche sinneskritische und also sinnlichkeitskritische und auf die Relativität der unreflektierten Individualperspektive abzielende Fragmente finden wir auch an anderer Stelle. Sie lauten etwa: Schweine erfreuen sich am Dreck mehr als am reinen Wasser. Das ist 22b13. Oder Meer, Doppelpunkt, reinstes und scheußlichstes Wasser. Fischen trinkbar und lebenserhaltend, Menschen untrinkbar und tödlich. Das ist 22b61. Oder der Täuschung hingegeben sind die Menschen in der Erkenntnis der sichtbaren Dinge, ähnlich wie Homer, der doch weiser war als die Hellenen insgesamt. Das ist 22b56. Und in eine ähnliche Richtung geht auch das Fragment: Wir sollen nicht leichthin über die größten Dinge urteilen. 22b47. Wobei Heraklit zugleich die Bedeutung der tatsächlichen Vielfalt der Perspektiven und Sachen und damit durchaus auch wieder des empirischen Blicks betont. Alles, wovon es Gesicht, Gehör, Kunde gibt, das ziehe ich vor, heißt es in Fragment 22b55. Also Sinnlichkeitskritik, den Sinnen nicht trauen, auf der anderen Seite aber durchaus sozusagen auch nicht abgehoben auf irgendeine hintergründige Wahrheit in der Welt oder dergleich aus, scheinen diese Überlegungen zu gehen. Suchen wir positive Aussagen, welche diesen, nennen wir es, antisubjektivistischen, gegen die unreflektierte Erfahrung gewandten, dennoch aber auf Vielfalt gehenden relativistischen Blickpunkt ergänzen, so stoßen wir auf einige markante Stellen. Heraklit akzentuiert nicht das Gegebene, sondern die Übergänge. Er postuliert den Wandel. Zum Beispiel eine berühmte Stelle: Feuer lebt der Erde tot und Luft lebt des Feuers tot. Wasser lebt der Luft tot und Erde den des Wassers. Das kolportieren mehrere Autoren als eine Art herakleitische Formel. Und überhaupt, also diese Übergänge, die auch bebildert werden als Wechsel von Elementen ineinander, überhaupt ist in diesem elementbezogenen Register, in dem Heraklit, das ist ja nicht der einzige Autor in dieser Zeit, aber jedenfalls in dem Heraklit auch prägnant argumentiert, das Feuer, Pyr, eine Größe, mit welcher Heraklits Fragmente ganz besonders intensiv arbeiten. Als zweites ist da der Polemos, der Krieg. Oder vielleicht sollte man besser sagen, der Widerstreit, denn es gibt mehrere Fragmente, die sich um so etwas wie eine Logik der widerstrebenden Kräfte, des Ineinander von widerstreitenden Kräften oder dergleichen zu drehen scheinen. Sehen wir uns diese beiden markanten Motive näher an. Ein berühmter Satz findet sich in 22b64. Tade panta oiakizei keraunos heißt das auf Griechisch. Und diesen Satz hat auf Griechisch, kleine Anekdote nebenbei, Heidegger auf seine Holzhütte im Schwarzwald, am Tottenauberg, schnitzen lassen. Diesen Satz, das Weltall steuert der Blitz. Also ein berühmter, natürlich auch verdichteter, poetischer, knapper Satz, der durch den überlieferten Autor ergänzt wird. Unter Blitz versteht er, also Heraklit, nämlich das ewige Feuer. Er sagt auch, er, Heraklit, dieses Feuer sei vernunftbegabt und Ursache der ganzen Weltregierung. Das ist das Fragment 22b64. Ich habe das hier auch nochmal mitgebracht. Hier. Also 64, hier oben, dieses Stück. Tade Panta, da geht es los. Das ist hier dann übertragen, das Weltall aber steuert der Blitz. Sätze wie diese werden in oberflächlichen Philosophieschulbüchern gern als naturphilosophische Substanzaussage gedeutet. So wie Thales behauptet habe, die ganze Welt bestehe aus Wasser. Was für eine schwachsinnige Vorstellung. Auch das hätte in frühen Griechenland irgendjemand geglaubt. Die Welt bestünde aus Wasser. Na gut, aber so wird das gerne mal dargestellt. So ähnlich habe Heraklit eben behauptet, die Welt bestehe nicht komplett aus Wasser, sondern alles sei aus Feuer gemacht. So, stoffartig. Richtig daran ist, dass Heraklits Überlegungen auf ein abstraktes, alles durchherrschendes Prinzip abzielen und dass er dieses in knappen, poetisch verdichteten Sätzen wie den zitierten mittels der Eigenschaften des Feuers offensichtlich bebildert. Der Eigenschaft für Wandel zu sorgen, das zu zerstören, was der Veränderung unterliegt und so weiter. Ob, wenn es im Fragment wörtlich heißt, alles steuere der Blitz, aber überhaupt primär ein Kosmos im Sinne von äußerer Natur gemeint ist, daran kann man begründet Zweifel haben. Also mal abgesehen davon, dass der Blick sozusagen auf diese äußere Natur zeigt, dass es nicht so einfach sein kann, dass alles aus Feuer besteht, kann man das auch unter dem Gesichtspunkt der verwendeten Konzeptbegriffe näher ausleuchten.
Wie ist das eigentlich mit der Sprache, wenn die Autoren übersetzen, steuert der Blitz?
Ja, ich komme da gleich drauf. Also steuern könnte man auch problematisieren, man könnte da vielleicht auch lenken sagen. Es wird hinterher ja auch geradezu erläutert, das heißt, er lenkt es. Ja. Aber in der Tat, auch die anderen Termini, da steckt eine Menge drin, wenn man etwa behauptet, Kosmos, der hier gemeint sei, das wäre äußere Natur. Tade Panta. Also dieser Beginn des Satzes, alles, könnte man auch als alle Dinge übersetzen und nicht als Weltall. Und dann rücken wir schon sofort ein ganzes Stück weg von naturphilosophischen Vorstellungen. Man könnte Tade Panta auch als alles Wirkliche übersetzen. Und nimmt man die vielen Hinweise auf die Unsichtbarkeit dessen, was den Weltzusammenhang ausmacht, bei Heraklit ernst, etwa gibt es da das vorn abgerissene Fragment 22b54, das heißt unsichtbare Fügung stärker als sichtbare. Ein sehr spannendes Fragment, finde ich. Nimmt man das ernst, dann sollte man besser vielleicht von einem dynamischen, mit Vernichtung und radikalem Wandel einhergehenden Weltprozess oder Wirklichkeitszusammenhang sprechen, als von einer feuerartigen Substanz, aus der die Welt nach Heraklit angeblich bestünde. Martin Heidegger, der besonders kreative Auslegungen vorsokratischer Texte vorlegt und diese in seinem eigenen Philosophieren auch prominent sozusagen als Beweisstücke präsentiert. Martin Heidegger hat vorgeschlagen, Fragment 64 zu übersetzen: Das Seiende im Ganzen aber steuert der Blitz. Auch hier wieder eine andere Akzentsetzung, ne? Also statt Weltall das Seiende im Ganzen. Die Rede vom Pyr, vom Feuer, will Heidegger im Sinne des Entfachens von Licht neu lesen, wofür die Blitzmetapher ja durchaus sprechen könnte. Hier eine Kostprobe, wie weitgehend Heidegger einen neuen Sinn dieses ganz knappen Satzes "Das Weltall aber steuert der Blitz" ausspinnt gewissermaßen in einer Vorlesung über den Anfang des abendländischen Denkens. Zitat Heidegger: Gewiss nennt der Name Pyr unmittelbar im täglichen Sprachgebrauch das Feuer im Sinne des Opferfeuers, das Feuer des Scheiterhaufens, das Feuer als Wachfeuer, als Herdfeuer, aber auch den Schein der Fackeln, aber auch das Leuchten der Gestirne. Wir denken an das Wort Zapyros, sehr feurig, und beachten, dass durch das Za, das Aufgehende, Heraufkommende, Einbrechende und Ausbrechende genannt wird. Im Feuer sind die Bezüge des Lichtenden, des Glühenden, des Lodernden, des eine Weite Bildenden, aber auch des Verzehrenden, des in sich Zusammenschlagens und Zusammensinkens und Verschließens und Verlöschens wesentlich. Das Feuer flammt und ist im Entflammen die Scheidung zwischen dem Lichten und dem Dunklen. Das Entflammen fügt das Lichte und das Dunkle gegen und ineinander. Zitat Ende. Also mal abgesehen davon, dass das natürlich auch sehr dichterisch ist, ich habe das jetzt auch etwas ironisiert, ist das in der Tat ein Vorschlag, diese Stelle anders, abstrakter, sozusagen anspruchsvoller zu nehmen. Würden wir dem folgen, dann würde in dem Satz "Das Weltall aber steuert der Blitz", "alles Seiende aber steuert der Blitz" eine Art Differenztheorie stecken. Das Moment des Zusammentreffens von Dunkel und Hell, und zwar im Moment der Schaffung dieser Differenz von Dunkel und Hell, das Moment des Übergangs, der möglich wird, durch etwas, das selbst ausdehnungslos, gleißend, ungreifbar, plötzlich und übermächtig ist, alles dynamisch zusammenzubinden vermag und in Gang zu halten vermag. Dieser Moment wäre also das, worauf Heraklit hier abzielte. Die Romantik hat Heraklit genau in dieser Art gelesen und aufgegriffen, hat ihn als einer der ihren genommen, sozusagen als radikalen Prozessphilosophen, der ohne Angst die Veränderlichkeit von schlichtweg allem zu denken wagte und eine Welt allein aus Unterscheidungen und gerade nicht aus bleibenden Substanzen entworfen hat. Wenn man dieses, also den Mut, gerade das Transitorische, das Übergängige, das Nichtgreifbare, das auch sozusagen allenfalls in Form von solchen Grenzbildern wie Blitz, nullpunktartig Fassbare, in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man das als das herakletische Thema betrachtet, dann kann man bestätigend eine andere Gruppe oder verschiedene andere Fragmente hinzuziehen, in denen Zufalls- bzw. Kontingenzmomente betont werden. Wie ein Haufen aufs Geratewohl hingeschütteter Dinge die schönste Weltordnung, lautet etwa das Fragment 22b 124. Das war die Übersetzung Diels Kranz. Heidegger, der darauf besteht, das Wort Kosmos, Ordnung, als Schmuck und Gezierde zu übertragen. Warum er das tut, wäre zu lang der Ausführung. Aber jedenfalls rückt er den Terminus Kosmos sehr stark in den Bereich einer sozusagen ästhetischen Anordnung. Heidegger hat das Fragment 124 wie folgt übersetzt. Also dieses Fragment, ich nenne nochmal Dietz Kranz, wie ein Haufen aufs Geratewohl hingeschütteter Dinge die schönste Weltordnung oder die schönste Ordnung. Heidegger übersetzt hier, wie ein Haufen von geradehin ausgeschüttetem ist noch das schönste Gezierde. Zitat Ende. Also, eine poetisierende Anregung erneut. Man kann sie generell so verstehen, dass er dafür plädiert, eher die Praktiken und die Erfahrungsmodi, die mit dem Feuer, aber auch vielleicht mit der Spielerfahrung, dem Würfelwurf etc. verbunden sind, in den Mittelpunkt der Lesart, der Textstücke und der Theorie des Heraklit zu rücken. Anstatt anzunehmen, Heraklit habe über Stoffe und über Natur philosophiert. Natur als sozusagen stabiles So-Sein. Zwar soll das Werk Heraklits wohl nachträglich Periphysis, also über die Physis genannt worden sein, aber auf eine Physik im Sinne einer Naturlehre sollte man, so jedenfalls Heidegger und auch andere, also die Romantik auf jeden Fall, gleichwohl gerade nicht schließen, wenn man die heraklitischen Fragmente anschaut. Heidegger schlägt vor, Physis im Blick auf diese frühen Fragmente auch eher als einen Begriff aufzufassen, der so etwas wie Ordnung meint. Eine Ordnung der Dinge und vor allem der Beziehungen. Er übersetzt das Wort mit Fügung. Fügung jetzt nicht in irgendeinem christlichen, auf Gott bezogenen Sinne, jedenfalls nicht primär auf Götter oder sowas bezogene, sondern im Sinne von Ineinandergefügtheit. Damit gerät Physis nach Heidegger in große Nähe zum Logos, einem anderen Schlüsselbegriff des griechischen Denkens und auch Heraklits, auf den ich jetzt aber nicht näher eingehe. Zur Interpretation des Feuermotivs nicht als naturphilosophische Feuerlehre irgendeiner Art, sondern eben als radikales Prozessmodell des Wirklichen passen zwei weitere Themen, für welche Heraklit berühmt ist. Ich hatte beide schon erwähnt. Eines ist der Krieg, das andere ist das Spiel. Ein dazugehöriges, also zu diesem Krieg-Widerstreit-Thematik gehöriges Fragment kennen Sie wahrscheinlich alle. Nach Dietz Kranz lautet es Polemos panton men pater esti, Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Weiter heißt es in diesem Fragment, die einen erweist er als Götter, die anderen als Menschen, die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien. Zitat Ende. Krieg ist aller Dinge Vater. Wegen dieses Satzes ist Heraklit nicht nur als Fatalist, sondern gewissermaßen als militärischer Befürworter von Hierarchie, Gewalt und Krieg in die Geschichte eingegangen. Krieg sei schöpferisch, Krieg schaffe Raum für Neues etc. Also in diese Richtung kann man diesen Heraklitsatz drehen oder wenden. Ich will das Fragment nicht entschärfen, diese Lesarten sind möglich. Ich habe aber schon angedeutet, die Übersetzung von Polemos als Streit oder Widerstreit erlaubt abstraktere Lesarten, als dass es hier nur im militärischen Sinne um Krieg gegangen wäre. Und diese abstrakteren Lesarten passen besser zur prozesstheoretischen Deutung des Feuers. Und sie passen etwa sehr gut zu Heraklits Fragment über das Ineinander des Gegenstrebigen oder den Fragmenten. Es sind mehrere, in denen Heraklit eine Logik sozusagen des Ineinander von Widerstrebendem entwirft oder anskizziert. Hier ein besonders schönes dieser eine Widerstreitslogik angelegten Fragmente. Es lautet, das Wiedereinanderstrebende zusammengehend aus dem Auseinandergehenden die schönste Fügung. Liegt es auch nicht nahe, auch hier wieder eine Theorie am Werk zu sehen, welche die Ordnung das Zusammengehende von spannungsvollen Prozessen her zu denken versucht. Von Differenzen her, die dem Geordneten stets innewohnen, die es auch sozusagen stets destabilisieren, die aber dennoch Ordnung möglich erscheinen lassen. Aber wenn, dann als Zusammengehen des Widerstrebenden. Wäre das so, dann ist der Krieg sicher kein Sonderfall einer ansonsten friedlichen Ordnung, sondern eher der Normalfall einer Welt, in der Ordnung die Ausnahme ist. Aber er spiegelt eine Wahrheit, die weitergeht, also zu sagen, der militärische Konflikt. Er spiegelt eine auch ansonsten aus widerstreitenden Kräften und Prozessen gefügte Realität. Ob vor diesem Hintergrund Herakliten ein Kriegsbefürworter war oder nicht, können wir offen lassen. Also generell ist die griechische Antike sehr kriegsfreudig und als Friedensfreund äußert sich Heraklit auch nicht. Aber diese subtile Harmonievorstellung eines Ineinander des Widerstreitenden findet sich auf jeden Fall auch in seinen Fragmenten, wenn man danach sucht. Zu den das Spiel betreffenden Fragmenten kann ich aus Zeitgründen nicht mehr so schrecklich viel sagen. Aber auch das ist ein sehr interessantes Feld, wenn man auch hier diese Mischung aus konkreten kleinen Szenen oder konkreten kleinen Assoziationen, die durch die Fragmente nahegelegt werden, und die Verknüpfung mit der Möglichkeit, dass etwas sehr viel Abstrakteres gemeint sein könnte, ernst nimmt und damit ein wenig philosophisch spekulativ umgeht. Das Würfelspiel, das Brettspiel eines Knaben, damit wird etwa im Fragment 52 das Aion verglichen, die Lebenszeit, die Lebensspanne. Auch hier haben wir wieder das Kontingenzmoment, also Würfeln einerseits als etwas sozusagen Leichtes, Verspieltes, vielleicht eben mit der Freiheit des Knaben, des Kindes oder wie auch immer verbundenes, auf der anderen Seite aber eben radikaler Zufall. Also das hatte ich beim letzten Mal ja schon erwähnt, es gibt die Steigerung des Zufalls, die darin liegt, dass auch im Zufall keinerlei Regelförmigkeit erkennbar ist, sondern eben wenn überhaupt eine Logik wie die des Würfelspiels, nicht als etwas, wo sozusagen Regeln sich zeigen, sondern das ergebnisoffene und radikal überraschende Würfeln. Halten wir fest, Feuer, Krieg, Streit, Spiel, Medien des Wandels. Und dazu Figuren eines abstrakten, aus Differenzen, Übergängen, Widerstreit gefügten Weltzusammenhangs könnten so etwas prägen wie die herakletische Theorie. Mit ihren messerscharfen kritischen Sätzen heben sich die herakletischen Fragmente schon von der Tonlage her deutlich von anderen vorsokratischen Fragmenten ab. Also etliche dieser Vorsokratiker schreiben deutlich weniger prägnant, auch deutlich weniger angriffig. Heraklit, Sie haben das an den Homer-Stellen gemerkt, kritisiert ja regelrecht andere Autoren. Das finden Sie nicht überall. Insofern hat Heraklit als kraftvoller und in seinen Botschaften, die so klar formuliert sind, dann auch wieder besonders rätselhafter Denker, stets besonders fasziniert. Er gilt als Hoskotenos, der Dunkle unter den Vorsokratikern, und als besonders textbewusster Autor. Nach Cicero hat Heraklit diese Dunkelheit seiner Sätze absichtlich produziert. Also er hat sie absichtlich in seine Zeilen hineingelegt und insofern sozusagen stilisiert, was er da tut. Das ist eine Vermutung, die später etwa von Hegel und von Heidegger empört zurückgewiesen wird. Hegel und Heidegger deuten eher darauf hin, dass es sozusagen die Dringlichkeit in der Sache ist, die Heraklit zu dieser Art von Textarbeit zwingt. Also er will jetzt nicht besonders dunkel und kryptisch schreiben, sondern er meint etwas sehr Anspruchsvolles, das sich eben nur auf diese Weise einfangen oder auf den Punkt bringen lässt. So oder so scheint der Philosoph Heraklit inhaltlich zu faszinieren. Aber, denke ich, die reizvolle Fremdheit seiner Sätze ist nicht zuletzt auch Resultat der speziellen textuellen Form, die sie für uns haben. Aus den vorsokratischen Fragmenten lassen sich nicht wirklich argumentativ zusammenhängende Gedankengänge gewinnen. Aber sie sind in dieser Kargheit das Einzige, was wir haben, und wir können damit arbeiten auf eine Weise, die ja besonders ist und die auch eine besondere Magnetkraft dieses Wenigen entstehen lässt, rechtfertigt, kultiviert, könnte man vielleicht sagen. Wir finden hier, wie soll man es nennen, Impulse, Kontrapunkte, auch vielleicht Kontrastfolien zu dem, was uns vertraut ist. Wechseln wir nochmals die Perspektive und fragen wir nach dem spezifischen Gebrauchswert des Fragments. Als ein solcher Dichter im Anriss gehaltvoller Textzusammenhang, Beispiel diese Fragmente Heraklits. Welche Rolle spielt hier für die Inhalte, die wir hier herausgewinnen können, die Form? Ein praktisches Kennzeichen des Fragments prägt sich sowohl in der editorischen Sorgfalt aus, mit welcher Diels Kranz die Textgestalt und den Textsinn gewissermaßen einkreisen und mittels jeweils transparenter Indizienbeweise behutsam absichern, als auch in den zahlreichen Deutungsexperimenten, alternativen Übersetzungen und sogar noch in den oberflächlichen Heraklit-Klischees der Lehrbücher. Dieses praktische Kennzeichen könnte man so auf den Punkt bringen. Die Fragmente sind deutungsoffen. Man kann versuchen, mit dieser Deutungsoffenheit umzugehen. Man kann dann Unterschiedliches tun. Man kann versuchen, ihre vermutete Tiefe zu ergründen. Man kann aber auch, in welchem diskursiven Framework auch immer, mit ihnen spielen, weil sie deutungsoffen sind. Und hier ist sowieso Mehrfachbelichtung möglich. Und zwar ohne, dass man den Fragmenten selbst deswegen Ungenauigkeit vorwerfen müsste. Denn möglicherweise wurde ja das, was ihre Präzision ausmacht, gewissermaßen ohne ihr eigenes Verschulden ruiniert. Die Fragmente kennen quasi keine Dummheit oder intrinsische Schwäche, sondern wir nehmen sie als einen Lückentext, der durch seine Potenziale stark sein kann. Wir nehmen sie sozusagen at its best. Wir gehen mit maximalem Kredit an diese Texte heran, vielleicht ein wenig ähnlich, wie man mit Kunstwerken umgeht. So fasziniert die Deutungsoffenheit, was sich allerdings auf Lektüren positiv wie negativ umlegen lässt. Man kann den Rekurs auf ein solches bloßes Bruchstück von Text als besonders reizvoll ansehen. Man kann es aber auch für wissenschaftlich unseriös halten, hier besonders viel herauszuholen. Denn naheliegenderweise ist der Textsinn etwa eines Fragments wie das Weltall, die Gesamtheit von allem, könnte man vielleicht auch übersetzen, steuert der Blitz, erstens von poetischer Tiefe, zweitens aber eben auch beliebig biegsam oder jedenfalls nahezu beliebig biegsam. Oder vorsichtiger, der Textsinn ist zu vielfältig, als dass man darüber wissenschaftlich gewinnbringend noch streiten kann. Also jedenfalls in theoretischer Hinsicht sind so viele Deutungen möglich, dass man sagen kann, naja, also mit so einem Heraklit-Zitat zu kommen, das ist doch allenfalls Garnitur für irgendetwas, was man selber sagen möchte. Man kann doch hier nicht tatsächlich, ja, also sozusagen in ein Verhältnis der inhaltlichen Textarbeit eintreten. Was die Vorsokratiker angeht, können Sie sehr schön sehen, wie bis heute das Wissenschaftssystem mit all diesen Reflexen produktiv umgeht. Es lässt diese Reflexe jeweils zu und sie sind jeweils auf ihre Weise produktiv, aber es entstehen ganz unterschiedliche Dinge. Das sind einerseits die kreativen Deuter, nennen wir sie mal so, die mit philosophisch immanenten Mitteln eine bestimmte theoretische Inspiration in den kurzen Texten erkennen wollen. Also Tiefe finden, also Tiefe suchen und Tiefe finden. Heidegger ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und andererseits haben wir da, das wäre das extreme Gegenmodell, die altphilologische Expertenkultur, die durch Kontextualisierung, Sprachvergleich und ausgefeilte Übertragungsversuche auf der Ebene vergangener Wortbedeutung diese kurzen Texte möglichst seriös versucht, lesbar zu machen. Diels Kranz wären also sozusagen die Antitypen zu Heidegger. Als drittes könnte man immer auch noch mal nehmen, diese sozusagen, die schnell fertig sind. Ja, also das wären diese Lehrbuchproduzenten, die sagen, Heraklit, Feuerlehre. Ja, oder alles besteht aus Feuer. Auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Was in besonderer Weise jeweils fasziniert, könnte man die Faszination des Archaischen nennen, die gemessen an späteren, elaborierteren Texten von den vorsokratischen Zeilen ausgeht. Dunkel oder halbdunkel, fast verloren, erscheinen hier Spuren eines Denkens, die gut und vielleicht allzu gut zu der Vorstellung passen, mit diesen knappen, korrumpierten, so schwer dingfest zu machen Gedanken, fange das europäische Nachdenken, fange Philosophie, fange Wissenschaft vielleicht sogar an. Fast scheint es, als seien die Bruchstücke, die wir in Diels Kranz wie in einem Gral des beginnenden Schriftzeugnisses des Philosophierens aufbewahren, geradewegs dazu geschaffen, als der rohe und noch unbeholfene Anfang einer allmählichen Bildungsgeschichte des Geistes zu dienen oder als Beleg für diesen Anfang. Was war da zuerst? Könnte man mit Blick auf die akribischen Textpräparatoren fragen. Was war da zuerst? Die lückenhafte Quellenlage oder unser dringendes Bedürfnis, irgendwo den Anfang dessen zu finden und zu archivieren, was wir Theorie oder Philosophie nennen können und wollen? Anders gefragt, romantisieren wir nicht das Faktum, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt allenfalls karge Anzeichen von Theoriebildung finden können und projizieren wir nicht in das künstlich herauspräparierte bisschen dessen, was vorliegt, viel zu viel hinein? Oder eben viel zu wenig, weil uns das Entscheidende schlichtweg fehlt. Wir könnten beide Varianten, also sozusagen die tiefen Deuter wie auch die philologischen genauen, als zwei Varianten dieser Projektionsanstrengung lesen. In der Philologie wird, wie bei Diels Kranz selbst, bis heute Zurückhaltung gepflegt. Die vorsokratischen Fragmente erscheinen als textuell fragil, als hermeneutische, also deutungstechnische Herausforderungen, als Grenzfiguren, denen man nicht zu viel Eindeutigkeit unterstellen sollte. Sie werden auch möglicherweise in diesem Zusammenhang, etliche der Philologen sind sozusagen Historisten, als Zeugnisse eines archaischen oder fast noch mythologischen Denkens betrachtet. Das war die Spezialität insbesondere des 19. Jahrhunderts, hier sozusagen das Archaische, den Beginn des dann später sich zu Höhen aufschwingenden europäischen Geistes zu sehen. Ein Vertreter derjenigen, die ganz anders als Diels Kranz regelrecht zu Projektionen auffordern, ist der hier vorgestellte Heidegger, der für den verborgenen Reichtum der vorsokratischen Fragmente eintritt. Und Heidegger verwendet zwar auch die Rede vom Anfang, aber er bringt einen raffinierten Begriff des Anfangs mit ins Spiel, der darauf hinausläuft, konfrontiert mit der Deutungsoffenheit früher Zeugnisse, den heutigen Philosophen und ihren Deutungsanstrengungen die Freiheit zu geben, diesen Anfang gewissermaßen neu zu stiften. Ein Anfang, so Heidegger, sei nicht allein etwas Zeitliches. Er liege also nicht allein urlange irgendwann schon zurück, sondern es lasse sich in der Einfachheit anfänglichen Denkens, wie er das nennt, quasi von heute her neu erschließen oder gar in verwandter Weise nachvollziehen, neu vollziehen, was etwa bei Heraklit da passiert. Die Idee einer trotz allem, also trotz der langen historischen Distanz, tatsächlich daher inhaltlichen und nicht allein bei der irritierenden Form hängenbleibenden Lektüre à la Heidegger, wäre also eine Form, die Tiefe gerade nicht als archaische oder mythologische Tiefe zu betrachten, sondern als Chance, ja, anfänglich zu denken und heute das alles zu erwecken, mit dem wir in den Fragmenten uns konfrontiert sehen. Nach Heidegger sind die Vorsokratiker theoriefähig, auch für die Moderne. Wir lernen die Einsicht, schreibt Heidegger, und das ist jetzt gegen den Historismus gemeint, Zitat, dass das Primitive der frühen Denker nicht das Unausgebildete und Unbeholfene ist, sondern das Primäre des Anfänglichen und der diesem und nur diesem eigenen Einfachheit. Die Sprache der anfänglichen Denker hat den Adel des Anfänglichen. Zitat Ende. Damit scheinen drei Formen des Umgangs mit der strukturellen, durch ihre kunstvolle Edition noch unterstrichenen Deutungsoffenheit der frühen Textfragmente möglich. Erstens, die Lektüre der Textstücke als ihrem Wesen nach vage und archaisch irrational tief. Und insofern dann auch irgendwie nicht theoriefähig oder nur kurz Feuerlehre oder wie auch immer, also sozusagen kurz umreißbar und halbdunkel. Zweitens, die emphatisch wiederbelebende oder auch aktualisierende, um den Preis einer Projektion, Verdrehung, Verbiegung aktualisierende, aber die Lektüre als potenziell präzise ansehende Umgangsweise. Hier hätten wir verschiedene Varianten. Diels Kranz wäre so ein Versuch, Heidegger natürlich ein anderer. Und das dritte wäre die Auffassung, dass tatsächlich potenziell präzise gearbeitet werden kann mit diesen Texten, sie insgesamt aber sozusagen strukturell vieldeutig bleiben und zwischen den vielen Lesarten entweder keine Möglichkeit zur begründeten Entscheidung existiert oder wenn dann eine radikal willkürliche. In diesem Fall würde man, ja, auch da könnte man sozusagen einen eher philologischen und einen eher heideggerschen Weg wählen. Man würde jedenfalls an dem Punkt sozusagen nicht dem Text den Sinn zuweisen, sondern der Interpretation, die sich auf ihn richtet, der Rezeption. Im ersten Fall wird man einem Denken wie demjenigen der Heraklitfragmente nicht intensiver beschäftigen, sondern es allenfalls musealisieren. Im zweiten Fall wird man die Fragmente mit Schwung, aber vielleicht auch hemmungslos ausdeuten. Und im dritten Fall wird man sich mit einer Fülle von Deutungen befassen müssen, die einander relativieren, und man wird gegebenenfalls sehr genau von der eigenen Rezeptionsperspektive her begründen müssen, wie und warum man was wie zu lesen vorschlägt. Und man wird sich dann auch nicht auf so ein Geraune vom Anfänglichen berufen, sondern man wird dann sagen, das ist jetzt meine Rezeption und eigentlich meine Arbeit ansetzen und nicht das, was Heraklit irgendwann tat. Ein Weg, die Dinge einfacher zu machen, wird meistens gewählt, und damit komme ich abschließend noch einmal in einem gewissermaßen werkstattmäßigen Blickwinkel auf das Stichwort Deutungsoffenheit zurück. Vertreter aller drei Ansätze nehmen sich in der Regel die Freiheit, die Ausschnitte, auf die sie zugreifen wollen, ohne größeren Begründungsaufwand selbst zu wählen. Das ist auch ein arbeitspraktisches Kennzeichen des Fragments oder des Fragmentarischen, gerade in dieser frühen, durch Überlieferung fragmenthaft entstandenen Form. Man kann und darf, und so wird mit Diels Kranz gearbeitet, diese Fragmente einzeln herausgreifen. Man kann sich auf eine Auswahl beschränken, man kann auch versuchen, über alle irgendetwas zu sagen, man muss sich aber jedenfalls nie auf ein Ganzes beziehen. Da die Anordnung der Fragmente, auch diese Nummerierung bei Diels Kranz offenkundig auch nur spekulativ vorgenommen worden ist oder vorgenommen werden kann, liegt auch schon in der Materiallage, was die Reihenfolge angeht, eine Einladung zu basteln. Und genau das ist immer gemacht worden. Man hat eben Fragmente herausgenommen, man hat sozusagen Lieblingsfragmente ausgelegt, andere nicht so wichtig genommen. Man hat die Reihenfolge liberal gehandhabt. Man kann regelrecht auf eine Rekomposition der Reihenfolge abziehen. Das hat Heidegger beispielsweise getan in seiner Heraklit-Vorlesung. Er hat in der Heraklit-Vorlesung der Anfang des abendländischen Denkens probiert, sozusagen die Reihenfolge zu optimieren und durch eine andere Linie, die er durchlegt durch die Überlieferung, einen Gedankengang vorzustellen. Das Problem des fehlenden Ganzen, der vielfach Lücken und zweifelhaften Textlage und unserer faktischen Unkenntnis eines damaligen gedanklichen Zusammenhangs ist also nicht nur ein Problem, sondern es generiert Freiheiten, dass das so ist. Selbst wenn wir philologisch zuvor erstmal maximal streng sind, auf dem Weg zu einem möglichen philosophisch-theoretischen Sinn. In ihrer Deutungsoffenheit als präzise Präparate, aber doch auch in der fremden Sprachkraft und in ihrer Verfremdungsfreudigkeit, sagen wir mal, sind die Fragmente der Vorsokratiker auf diese Weise etwas Unvergleichliches für die Philosophie. eine Art Schatzkiste der Geschichte dessen, was wir denken nennen. Und kostbar ist so eben jedes einzelne Fragment. Ich hoffe, Sie haben das ein bisschen gemerkt. Diese einzelnen Stellen entfalten, gerade wenn man sich vertieft, eine ungeheure Kraft als Herausforderung des Umgangs mit der Lücke, dem Bruch, steckt in diesen Fragmenten gewissermaßen das Reservoir wohldosierter Anarchie. Ich hatte eingangs kurz angedeutet, in vielen späteren Epochen der Philosophiegeschichte wird das Fragment auch als absichtsvoll kreierte Textform verwendet. Und wir kommen darauf zurück. Heute belassen wir es dabei, dass wir belegen können oder belegt sehen können, wie wenig die fragmentarische Form, auch da, wo sie durch Zufall oder durch die Umstände entstanden ist, philosophisch defizitär sein muss. Sie ist auf ihre Weise reich und man möchte sagen, geradezu nachhaltig attraktiv, besonders nachhaltig, vielleicht sogar attraktiv, wobei sie eben in der Unabschließbarkeit der Deutungsoptionen durch Fehlen des Ganzen spezifisch funktioniert, diese Attraktivität. Ich ende mit der Zusammenfassung der Ergebnisse der heutigen Vorlesung. Erstens, die aus den 5. und 6. vorchristlichen Jahrhunderten überlieferten altgriechischen Texte, die wir als Philosophie bezeichnen und als Teile des philosophischen Kanons kultiviert haben, die wir eigentlich als Beginn oder älteste philosophische Fragmente bezeichnen, haben eben diese eigenartige fragmentarische Form. Sie sind bruchstückhaft, heißt das, und sie sind bruchstückhaft, sofern sie vermittelt sind durch andere Texte. Nicht nur deswegen, aber eben auch. Dort werden sie teils durch Nennung des jeweiligen Autorennamens in vermutlich wörtlicher Wiedergabe vermittelt, teils aber sind sie auch nur indirekt, also in der Form der Umschreibung von Meinungen oder Lehrpositionen auf uns gekommen. Seit 1903 existieren die Fragmente der Vorsokratiker von Hermann Diels und Walter Kranz. Eine Referenzausgabe, welches dieses Flechtwerk von, ich sag mal, eingebetteten Textstücken als ein Flechtwerk von Fragmenten ordnet, aufschließt und ihm seine für uns heute normal gewordene, durchnummerierte Form und Übersetzung der Einzelteile gibt. Zweitens, für den altgriechischen Kontext zielt die Gattungsbezeichnung Fragment auf die durch Überlieferung bedingte, gestückelte und unvollständige, potenziell korrumpierte oder teils auch imitierte Form. Absichtsvoll unvollständig gelassene oder regelrecht als Fragmente stilisierte Schreibformen stehen auf einem anderen Blatt. Sie sind ein modernes Phänomen. Entsprechend gibt es in der Antike auch noch gar kein Wort für Fragment, also für dieses unvollständige literarische Werk. Drittens. Das Beispiel der durchaus umfangreichen und dichten Fragmente im Kapitel 22 Herakleitos aus Diels Kranz zeigt, wie die teils rätselhaften, oft schroff nebeneinander stehenden Kurzaussagen nicht wirklich Argumentationsgänge des Heraklit präsentieren, aber doch mehr als nur Sinnsprüche und auch mehr als nur vereinzelte Sinnsprüche. Man ahnt, vor allem wenn man sich auf zwischen den Worten und Zeilen womöglich nur angedeutete Feinheiten einlässt, wenn man auch mit den Übersetzungsoptionen flexibel hantiert, wenn man, was wir hier nicht machen konnten, mit anderen Autoren vergleicht, wenn man die erkennbaren kritischen Momente, also die Selbstabgrenzungen Heraklits von anderen Überlegungen ernst nimmt, wenn man all das stark macht, durchaus so etwas wie, in aller Vorsicht gesprochen, eine Philosophie des Heraklit. Viertens, liegt zugleich auf der Hand, dass man trefflich über Auslegung streiten kann und dass in gewisser Weise alles Mögliche in so ein Fragment hineingelesen werden kann. Ein Beispiel hierfür waren die eigenwilligen, uns stark von seiner eigenen Philosophie angeleitet scheinenden Deutungen Heideggers gewesen. Und Heidegger bekennt sich ja dazu, dass sozusagen dieses Anfängliche auch durchaus bedeutet, dass man selbst da etwas findet und mitspricht sozusagen mit dem Fragment selbst. Ein anderes Beispiel für solche hineinlesende Umgangsweise mit den Fragmenten kann man durchaus in den Kurzschlüssen oberflächlicher, stark aktualisierter Lesarten sehen. Etwa wenn der Terminus Physis nicht als Ordnung der Dinge, Fügung oder irgendetwas in der Art gedeutet wird, sondern wenn man da 1:1 mit Natur übersetzt. Ein Gedanke, der nachweislich bei den Vorsokratikern so eigentlich nicht existiert. Also ein Naturbegriff gab es in dem Sinne eigentlich im vorsokratischen Zusammenhang nicht. Also Natur im Sinne von Natur versus Kultur oder irgendwas in der Art. Auch die Übersetzung von Polemos als Krieg ist nicht vollständig illegitim, aber doch ein wenig kurzschlüssig, wenn man auf den Kontext schaut. Sie haben gesehen, wie viel sich ändert, wenn man Widerstreit einsetzt. Fünftens, ist das Theorie, was wir da vor uns haben, sind es Thesen? Wie viel Präzision und Gewissheit steckt in der Form Fragment und wie sieht der fachliche Textgebrauch mit diesem eigentümlichen, dieser eigentümlichen Textform aus? Ausgehend von den spezifischen Problemen der Deutungsoffenheit von Fragmenten, man kann sie für verschwommene Aussagen halten oder aber für Aussagen, die der Präzisierung bedürfen und auch der Präzisierung zugänglich sind oder aber für Aussagen, die zwar präzisierbar sind, aber auf so vielfältige Weise präzisierbar, dass sie in sich dann auch wieder nicht eine Aussage sind. Ausgehend von diesen spezifischen Problemen der Deutungsoffenheit hatte ich die Vermutung angeschlossen, gerade darin liege so etwas wie ein spezifischer diskursiver Wert des Fragments. Das Fragment fungiert als produktive Grenzfigur, geradezu ideal löst es beispielsweise die Frage nach dem Anfang der Philosophie in so etwas wie Lesbarkeitsgrenzen des noch philosophisch zu Nennenden auf. Es scheint, als deute sich hier der Logos, also das philosophische Reden, in der überlieferungsbedingten Verstreuung und im Verlust der Ganzheit dennoch irgendwie als Ganzer bereits an. Können Sie das mal kurz zumachen? Insofern fügt sich der Überschuss des Fragments nicht nur in der Deutungsoffenheit seiner Inhalte, sondern auch der Form nach. Als gebrochene Textform, die den Brüchen, die in den Brüchen Ganzheit imaginieren lässt, wunderbar etwa in Ursprungserzählungen hinein. Zugespitzt gesagt, und damit bin ich am Schluss, wären die Vorsokratischer nicht so fragmentarisch überliefert, wie sie es bei Diels Kranz in wunderbarer Weise versammelt in der Tat sind, man hätte das Fragment geradezu erfinden müssen, um so etwas wie einen Anfang der Philosophie zu belegen, der als Anfang gleichwohl bereits alles andeutet, was später möglich ist und fast alles enthalten kann. Vielen Dank.